Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der Krieg in Nahost bewegt die Regierungschefs und Chefinnen in aller Welt. Die USA schicken Flugzeugträger, Deutschland lässt Menschen mit der Bundeswehr ausfliegen und Frankreich und Kanada appellieren an Israel, auch Sorge zu tragen für die Bevölkerung im Gazastreifen. Von dort aus hatte die radikal-palästinensische Hamas ihren Terrorangriff auf Israel gestartet, der in einem Blutbad geendet hat. Und es ist zu befürchten, dass noch viele weitere Menschen sterben. Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik beleuchtet die Hintergründe. Guten Morgen, Herr Keim.
Guten Morgen, Frau Welzi.
UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat gesagt, Nahost steht am Abgrund. Teilen Sie diese Einschätzung?
Also ich finde, er übertreibt nicht, aber er macht die Dringlichkeit der Lage sehr deutlich. Humanitäre Lage im Gazastreifen ist bedrückend, das sehen wir seit Tagen. Und der militärische Impuls der Israelis ist unverkennbar, jetzt zu handeln. Wir wissen nicht genau, wann es passieren wird, aber eine Militäroperation steht bevor mit ungeahnten Eskalationstendenzen. Wir wissen nicht, ob es zur Ausbildung einer zweiten Front im Norden des Landes kommen wird, also an der israelisch-libanesischen Grenze. Wir wissen nicht, ob der Iran gegebenenfalls noch andere Milizen gegen Israel aktiviert und wie die USA darauf reagieren. Aber ich will noch hinzufügen, es ist auch eine Zäsur für die internationale Nahostpolitik, weil in den letzten Jahren haben die USA und auch die Europäer in deren Fahrwasser sich vergleichsweise wenig um den israelisch-palästinensischen Kernkonflikt gekümmert. Der galt so als stillgestellt, da passierte nicht sonderlich viel. Und diese Annahme, dass man sich mit dem nicht befassen müsse, die ist mit dem 7. Oktober erstmal hinfällig geworden.
Gestern Abend hat in Brüssel vermutlich ein Islamist zwei Schweden erschossen. Das Länderspiel Belgien-Schweden ist daraufhin abgebrochen worden und Brüssel hat die höchste Terrorstufe ausgerufen. Müssen wir davon ausgehen, dass das auch eine Nachwirkung ist der fürchterlichen und brutalen Machtdemonstration der Hamas in Israel?
Ich würde differenzieren wollen. Die Hamas hat ja eine sehr schmale Agenda, wenn ich das so sagen darf, nämlich verkürzt gesagt Israel zu vernichten, ins Meer zu treiben. Da ist die Hamas mit ihrer Charta ja sehr deutlich. Sie ist keine terroristische Organisation wie der Islamische Staat, der ein globales Kalifat errichten will und dann in der Konsequenz sich auch gegen westliche Länder richtet. Das ist von Hamas nicht zu befürchten. Aber, und das ist der andere Teil, es ist nicht auszuschließen, dass gerade in dieser aufgehitzten Atmosphäre der letzten Woche mit kontroversen Diskussionen, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, in Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern, sich der ein oder andere Hamas-Sympathisant zum Handeln berufen fühlt und dann zur Tat schreitet. Und das ist nicht auszuschließen.
Seit dem terroristischen Angriff der Hamas auf Israel ist die Ukraine nicht mehr Hauptgegenstand der Berichterstattung. Welche Risiken gehen damit einher?
Also es ist genauso, wie Sie sagen, wir merken das ja. Die mediale Berichterstattung lässt nach. Das allgemeine Interesse in der deutschen oder europäischen Öffentlichkeit klingt deutlich ab. Und das Ergebnis ist, dass der politische Druck und die politische Erwartungshaltung, etwas zu tun, die Ukraine weiter zu unterstützen, gleichermaßen nachlässt. Also natürlich steckt der russische Präsident nicht hinter den Ereignissen im Nahen Osten, aber er profitiert ganz erheblich davon, das ist erkennbar. Und sie bieten ihm zunehmend die Gelegenheit, die hat er in den letzten Tagen genutzt, sich erneut als Friedensstifter zu präsentieren, als Vermittler und die internationale Position Russlands damit zu stärken und die der USA in ein dunkleres Licht tauchen zu lassen. Was ich damit sagen will, wir sehen auch jetzt im Nahen Osten ein Phänomen, was wir seit Monaten oder seit Jahren in der internationalen Politik sehen, den Großmächtewettbewerb, wo große Mächte um Einfluss miteinander ringen. Und das sehen wir jetzt nach einer Phase der Pause auch im Nahen Osten wieder verstärkt.
Inwieweit muss sich also der Fokus der internationalen Politik auch wieder auf Staaten wie Russland oder Iran richten?
Also ich würde sagen, im Kern geht es jetzt erstmal darum, nach der militärischen Operation Israels, die ja in wenigen Wochen vielleicht an ein Ende kommen wird, sich den politischen Fragen zu stellen, die der Nahe Osten aufwirft. Und da geht es um den israelisch-palästinensischen Kernkonflikt. Und da sind die Elemente ja eigentlich seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten bekannt. Aber gleichzeitig machen sie einen wichtigen Punkt. Das geopolitische Umfeld hat sich verändert. Es ist eben nicht mehr eine Konstellation wie die 90er Jahre, wo die USA die einzige Weltmacht sind und im Nahen Osten vermitteln können, wie sie das wollen. Das war damals sehr erfolgreich mit dem Madrider Friedensprozess. Das ist jetzt nicht mehr möglich, weil es gibt Störenfriede, wie ich sie mal nennen würde, die den amerikanischen Einfluss einzuhegen suchen. Das ist China, das ist Russland, das ist der Iran. Und das macht das ganze Geschäft schwieriger.
Sehen Sie eine Möglichkeit, in absehbarer Zeit die Dinge zu einem wenigstens akzeptablen Ende zu führen?
Also ich finde, es gibt im Moment wenig Hoffnung, wenig Anlass zur Hoffnung. Im Moment gilt es erstmal, sich zu vergegenwärtigen, dass der militärische Impuls dominiert Israels und der wird ja von der internationalen Gemeinschaft insofern auch akzeptiert, dass man sagt, Israel hat das Recht, sich zu verteidigen. Und solange das der Fall ist, wird für die internationale Gemeinschaft außer Mahnungen, das humanitäre Völkerrecht zu berücksichtigen, wenig übrig bleiben. Das gilt auch für die deutsche Politik. Aber noch einmal, wenn die militärische Operation an ein Ende gekommen sein sollte, dann werden die großen politischen Fragen, zum Beispiel die, welche Zukunft hat in der Gazastreifen, politisch, territorial, die werden genauso wieder auf der Tagesordnung stehen. Und dann könnte sich die deutsche und europäische Politik sehr verdienstvoll machen mit einer diplomatischen Initiative.
Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ihn beschäftigt die Lage in Nahost und die Folgen für das Gefüge insgesamt. Ich sage herzlichen Dank fürs Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne und einen schönen Tag.
Ihnen auch.